Einen treuen Gott, wie gut zu wissen, dass der, der in uns sein Werk angefangen hat, die Botschaft von heute Vormittag. Eine Kindergartengruppe bei uns in Mittelhessen besucht ein Altenheim. Im Park draußen treffen sie eine betagte Seniorin und eines der Mädchen fragt, wie alt sie Jahre. Wow, das Mädchen reißt die Augen auf und fragt, hast du bei eins angefangen? Nun, Kinder sind cool, oder? Die können noch staunen. Und alte Leute, die können einen manchmal tatsächlich zum Staunen bringen. Man sagt ja, je olla, je doller, oder? Mich hat seinerzeit der 101 Jahre alte Buster Martin beeindruckt aus Großbritannien. Er hat bis zum Schluss noch 3 Tage in der Woche als Klempner gearbeitet. Er hat sich mit einer Seniorenband in die britischen Charts gerockt und er hat sich 2008 nochmal einen Traum erfüllt. Er ging nämlich beim London Marathon an den Start. Martin gilt als der älteste Mensch, der einen Marathonlauf beendet hat. Sein Trainer hat gesagt, das größte Problem ist, ihn zu stoppen. Kann man sich vorstellen. Scheinbar waren es seine immer neuen Ziele, die ihn jung gehalten haben. Es gibt nämlich ein Phänomen, das man den geistlichen Rentnertod nennt. Das meint die traurige Tatsache, dass viele alte Menschen, die eigentlich noch fit sind, die leistungsfähig sind, den Eintritt in das Rentenalter, in den Ruhestand nicht verkraften. Manche fühlen sich einfach nicht mehr gebraucht. Und manche sterben, weil sie keine Aufgabe mehr im Leben sehen. Der Mensch braucht etwas, wofür er sich von Herzen engagieren kann. Der Mensch braucht ein großes Ziel. Und dieses große Ziel hat selbstverständlich mit einem großen Gott zu tun. Was ist das Ziel in deinem Leben, was dich antreibt, was dein Leben ausfüllt? Nun, wir reden heute Vormittag über einen Mann, der sogar noch ein bisschen älter geworden ist als Buster Martin und der mit 75 Jahren nochmal so richtig aufgedreht hat. Nach der Schöpfung, nach Sündenfall, Brudermord, Sintflut und dem Trotzturm von Babel folgen im ersten Buch Mose in Genesis die sogenannten Vätergeschichten. Das sind Erzählungen aus 4 Generationen, aus der Generation von Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Und das hat sich der alte Noah wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass 10 Generationen nach ihm der erste wirklich Prominente geboren werden würde. Gott hatte diesem Mann, dem Abraham, nämlich versichert, ich will deinen Namen bekannt machen. Das heißt mit anderen Worten, du wirst ein Promi werden. Genauso ist es gekommen. Der Name Abraham ist geachtet bei Juden, bei Christen, selbst bei Muslimen. Menschen, die unter uns heute angesagt sind oder die im Fernsehen angesagt werden, Musiker, Sportler, Schauspieler, Politiker, das sind Eintagsfliegen dagegen, oder? Niemand, an den wir da denken, der sich heute als prominent bezeichnen würde, wird wahrscheinlich je eine derart historisch weitreichende Bedeutung erlangen wie Abraham. Die Geschichte Abrahams ist 4000 Jahre her. Sie beginnt zwischen Mesopotamien und Israel, zwischen Palmen und Pinien. Abraham ist ein Mann, der eigentlich alles hat, was er braucht. Einer, dem es blenden geht, auch einer, der es zu was gebracht hat, der einen gewissen Wohlstand angehäuft, angereichert sich hatte. Es ging ihm wirklich gut, wie aus den ersten Versen im 13. Kapitel 1. Mose hervorgeht. Abraham und Sarai, ein reiches, rüstiges Rentnerehepaar, rüstig auch deshalb, weil sich die beiden für eine bevorstehende Reise rüsten. Und zwar eine, die dauerhaft sein sollte. Wahrscheinlich haben die früheren Geschäftspartner, die Nachbarn und Verwandten Verständnis dafür gehabt, dass dieses betagte Paar ihr Fernweh so ein bisschen stillen wollten und dass sie auch mal so ein paar Tagesausflüge gemacht hätten, selbstverständlich, dass mal so man den halbfertigen Turm von Babel besichtigt oder so, ja. Also hat ja keiner was dagegen, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, dass man noch ein bisschen was von der Welt sehen möchte, wobei also der halbfertige Turm nur so ein paar Katzensprünge von Ur entfernt war. Aber als die Angehörigen von Abrahams Auswanderungsplänen erfahren, also dass er nicht nur vorhatte, mal vorübergehend zu verreisen, da kommen sie nicht mit. schon rein gedanklich. Verwundert sehen sie mit an, wie er eines Tages seine Kamele auftankt, diese mit allen denkbaren und transportfähigen Habseligkeiten belädt und dann viele hundert Kilometer weit wandert, in eine entfernte, ihm völlig unbekannte Gegend aufbricht. Nun, wenn einer mit 75 Jahren nochmal eine derartige Veränderung vornimmt, dann muss das einen Grund haben. Und diesen Grund, den gab es tatsächlich. Gott hatte diesen Mann berufen. Gott hatte ihn aus seinem Trott herausgeholt, diesen betagten Abraham. Wir lesen einmal die ersten Verse aus 1. Mose Kapitel 12, wo uns die Berufung Abrahams geschildert wird. 1. Mose Kapitel 12 von Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen, oder ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nun, Abraham hätte wohl brav seine Ziegen gehütet und Ziegenkäse gegessen bis an sein Lebensende. Der wäre wahrscheinlich gar nicht groß über den Rand von Ur hinausgekommen, wäre namenlos gestorben unter den zahllosen Menschen der Frühgeschichte, wenn Gott ihn eben nicht aus seinem normalen Leben, wie es viele damals geführt haben, herausgeholt hätte. Dieser kurze Satz: und der Herr sprach zu Abraham, reißt den Kreis aus seinem eingefahrenen Gleis. Und das macht ihn überhaupt erst zu einem Menschen, von dem es sich lohnt zu reden. Deswegen reden wir heute hier von Abraham. Paulus schreibt über ihn in Römer Kapitel 4, dass Abraham Spuren des Glaubens hinterließ. Es ist leichter, einen Weg zu gehen im Schnee, den vorher schon jemand gegangen ist. Er hinterließ Spuren des Glaubens. Er ist das große Vorbild des Glaubens. Und es ist jemand, der uns als Vorbild dient, dem wir nacheifern wollen. Das ist der Grund, warum wir über Abraham reden, weil er von Gott berufen wurde. So wie Paulus von Gott berufen wurde, so stellt er sich nämlich am Anfang des Römerbriefes vor: Ich, Paulus, berufener Apostel Gottes. Er ist berufen worden, so wie Abraham, im Dienst Gottes mitzuarbeiten, sich in seiner Sache mit einzubringen, mit den Begabungen, die Gott ihm gegeben hatte. Und ich bin einst von Gott berufen worden. Und Thomas hat uns erzählt, wie er berufen worden ist auf der Zugfahrt nach den Dillburger Jugendtagen. Hat mich besonders gefreut. Und so möchte Gott dich berufen. Er möchte dich auch mit einbeziehen in sein Unternehmen. Er möchte dich haben und gebrauchen, auch wie Nullmeyers zum Beispiel, die bereit gewesen sind, sogar über die Grenzen unseres Landes zu gehen, mit die Guna in Afrika das Evangelium zu verbreiten und auch sozial engagiert zu sein. Wir sind gerufen, den Pfad des Glaubens zu gehen. Nun, vermutlich hatte Abraham sich auf einen urgemütlichen Lebensabend in Ur eingestellt. Die Abende des Lebensabends wollten sie gemeinsam am Kamin verbringen. Ja, die Sarah stopft die Socken und der Abraham die Pfeife und so, gell. Sarah redet, ohne ein Thema zu haben. Abraham trinkt, ohne Durst zu haben. So geht das ja in gut bürgerlichen Familien und Häusern normalerweise zu. Beschaulich bis belanglos. Aber dann kommt der Ruf Gottes. Ich weiß nicht, ob Abraham vor dieser Aufforderung schon mal eine Begegnung mit Gott hatte. Das geht aus dem Zusammenhang nicht unbedingt hervor. Und ich weiß auch nicht, ob du schon mal eine Begegnung mit Gott hattest. Also damit meine ich, dass er dich wirklich mal so tief in dein Herz hinein angesprochen hat, eben eine solche Berufung erlebt hast, so wie uns das Thomas aus seinem Leben erzählt hat. Was ich aber weiß, ist, dass Gott sowohl Leute aus heidnischem Hintergrund anspricht, solche, die eben von ihren Wurzeln her das Evangelium noch nicht kennen. Solche, die in einem Kontext aufgewachsen sind, wo man Gott keine Ehre gibt. Solche spricht Gott an, genauso wie auch solche, die ihn schon lange kennen. Jedenfalls sagt Gott zu Abraham: Geh. Geh wie Glaube mir. Geh wie Gehorsam sein. Geh wie geh doch einmal ganz neue Wege. Und dieser Ruf gilt auch dir, geh. Lesen wir weiter von Vers 4 an. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, und sie, die sie erworben hatten, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land von der Stätte von Sichem bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort aus auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Nun, warum sollte Abraham in dieses ferne, fremde, fade Land gehen? Der hätte ja auch in Ur von Gott zu einer großen Nation gemacht werden können. Warum also diese Umstände, die Ausreise, das Entwurzeln eines schon betagt gewordenen Ehepaares? Warum geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft? Liegt es nur daran, dass in Kanaan die Bevölkerungsdichte geringer ist? Nun, ich glaube nicht, dass das der eigentliche Grund ist. Es sind drei Gründe, die mir plausibel erscheinen. Der erste Grund ist der, dass es hier um einen Neuanfang geht. Im ersten Buch Mose geht es ständig um Anfänge und um Neuanfänge. Auch das hier ist ein Neuanfang. Den letzten hatten wir, wenn wir 1. Mose durchgehen, bei Noah. Und nötig ist ein Neuanfang wegen des Aufstandes der Menschen gegen Gott. Und Voraussetzung für einen Neuanfang ist die Trennung von allem Vergangenen. Einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, das lasse ich jetzt hinter mir und ich lasse mich ein auf das, was Gott mit meinem Leben vorhat. Die Trennung von Vergangenem, in diesem Falle von allem Heidnischen, von allem Verdorbenen. Die Erfahrung lehrt, dass man nicht Christ werden kann, wenn die Seele noch aus anderen spirituellen Quellen dringt, wie aus dem Satanismus oder dem Spiritismus, oder dass man noch irgendwie mit germanischem Götterglauben sympathisiert. Der neue Anfang, die Trennung bei Abraham, das war vielleicht radikal, und vielleicht sagst du, meine Güte, das ist wirklich viel, was Gott da von einem Menschen verlangt. Nun, aber die Trennung bei Noah, die war ja noch sehr viel radikaler. Dieser Neuanfang, wo Gott sogar über dieses Verdorbene, über die Vergangenheit in der Generation von Noah auf diese schreckliche Art und Weise der Sintflut richten musste. Also es geht auch hier um einen Neuanfang, und wie gut, dass Gott immer wieder Neuanfänge schenkt und wir als Menschen auch immer wieder neu Hoffnung schöpfen können. Ich glaube, dass sie Hoffnung hatten, weil Gott persönlich zu beiden gesprochen hatte, sie berufen hatte und sie auch Erwartungen hatten an dieses neue Leben, das Gott mit ihnen führen wollte. Das ist also ein Grund, den ich mir vorstellen kann. Einmal, es geht um diese radikale Trennung, diesen Neuanfang, den wir im ersten Buch Mose des Öfteren finden. Und ein zweiter Grund ist der, dass Abraham lernen soll, ausschließlich auf Gott zu hören, auf ihn angewiesen zu sein. Alles, was ihm noch vermeintlich Halt geben könnte, wird ihm vorsichtshalber genommen. Wir sind versucht, uns auf irgendwelche Stützen abzustützen und zu verlassen, die menschlich sind und damit brüchig. Er sollte lernen, alleine auf Gott zu hören und auf ihn zu vertrauen. Und somit ist er der große Vater des Glaubens geworden. Und den dritten Grund, den will ich direkt auf dich und auch auf mich anwenden. Neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vertrautes hinter dir zu lassen. Neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vertrautes hinter dir zu lassen. Bestimmt ist Abraham die Trennung nicht leicht gefallen, besonders wenn man bedenkt, wie hoch im Orient die Bedeutung von Heimat, von Sippe, von Familie ist. Das war damals erst recht so, das ist bis heute so im Orient. Wer hier zur Zeit von Abraham von der Heimat wegging, wie er sich von seiner Familie trennte, der war praktisch erledigt. Bei uns ist vielleicht in unserer Kultur Familie nicht mehr ganz so wichtig, wie das damals war, hat nicht mehr so einen Einfluss, so eine Macht. Aber ich kenne Familien, die einen derart starken Einfluss haben auf ihre Mitglieder, dass sie ihnen, ihren Eltern, wirklich viele, viele Hinderungen und Diskriminierung erlebt hat aufgrund seiner Bekehrung, als er angefangen hat, mit Jesus zu leben. Er hat sich im Kleiderschrank verstecken müssen, hat mit der Taschenlampe in der Bibel gelesen, um nicht von seinen Eltern gesehen zu werden, obwohl die den seinerzeit mal zum Konfirmationsunterricht geschickt haben und er soll bitte dem Pfarrer kein Kaugummi auf den Stuhl kleben und so. Rein äußerlich war da religiös alles klar, aber wenn einer dann ernst macht mit Jesus, naja, dann wird es manchen Familien dann doch ein bisschen zu heiß. Solche Fälle gibt es. Und das hat auch Jesus gewusst. Ein junger Mann wollte ihm nachfolgen und Jesus bestand darauf, dass er sich vorher nicht von seiner Familie verabschiedete. Ganz unerbittlich sagt Jesus, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Petra, eine Bekannte von mir, die sich vor einer englischen Bibelschulklasse vorstellen sollte, sie sollten jeweils einen Bibelvers mit ihrer persönlichen Geschichte verbinden. Sie zitierte diesen Vers. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nun, ihr Englisch war noch nicht so flüssig. Pflug heißt Plaug auf Englisch und sie sagte allerdings Plug und das heißt Steckdose. Die Klasse lachte, so wie sie gerade. Petra wusste gar nicht, warum. Aber gut, es kann sein, dass einer für die Sache Gottes auch nicht geeignet ist, wenn er zu sehr unter Strom steht. Das mag schon so sein. Aber gemeint ist der Plaug, gemeint ist der Flug. Und wenn du dich beim Flügen nicht auf die Arbeit konzentrierst, wenn du dich nicht auf das Gerät, auf die Ochsen konzentrierst, dann gerät es nicht, dann wird die Bahn schief. Und wenn Gott dich ruft, dann schau dich nicht um, damit dein Lebensweg gerade verläuft. Dann geh wirklich auf dieses Ziel zu, das Gott dir gesteckt hat. Schau dich nicht um. Bei dem einen ist es die Familie, bei dem anderen sind es die Frauen, bei dem dritten ist es der Fernseher oder die Feierei, was auch immer. Schau nicht nach links oder nach rechts, sondern schau nach vorn und geh voran. Manche geben nach einigen Schritten den Weg wieder auf, so nach dem Motto, er wollte die Welt erobern, aber es regnete. Manche haben sich mal auf den Ruf Gottes eingelassen und dann sind sie tatsächlich, auch was die Bekehrung betrifft, ja, sie sind mal ein paar Schritte gegangen und dann haben sie irgendwie gemerkt, dass sich die Perspektive nicht großartig verändert hat. Es hat sich gar nicht sehr viel getan. Und dann sagen sie, naja, ich lasse es. Natürlich ist es so, dass wenn ich hier stehe, ich so ziemlich das Gleiche sehe, als das, was ich hier sehe. Aber das sind ja nun die ersten Schritte, die man einmal wagt, wenn man sich auf das Unternehmen Evangelium einlässt, auf das Thema Mission einlässt. Das, was Gott erwartet, ist ein Weg. Und den geht man Schritt für Schritt. Und man wird im Nachhinein sehen, dass sich vieles an der Perspektive verändert hat und dass Gott tatsächlich ganz neue Horizonte eröffnet für unser Leben, für unseren Dienst, für unser Christsein. Eine Wanderung, die nur aus 10 oder 12 Schritten besteht, wird keine große Veränderung bringen. Und deswegen, wenn Gott schon mal angefangen hat bei dir und du die ersten Schritte gegangen bist, dann bleib auch dran, dann sei konsequent und geh diesen Weg, es wird dir auffallen, dass sich die Umgebung und die Umstände verändern werden. Lass das, was hinter dir liegt, wirklich hinter dir und mach es so, wie Paulus sagt, Philipper Kapitel 3, ich vergesse, was da hinten ist, ich strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und ich jage auf das Ziel zu, auf den Kampfpreis der Berufung nach oben in Christus Jesus. Ich setze alles dran. Ich jage sogar nicht. Ich gehe, trotte irgendwie so dahin zu. Wie so ein Wettkämpfer, der alles investiert und der sich auf keinen Fall ablenken lässt von irgendetwas. Nichts ist wichtiger, als den Willen Gottes zu tun für einen Apostel Paulus und für dich. Nun, Abraham hätte auch absagen können. Er hätte ein Klagegedicht aufsagen können. Herr, denk an mein Alter. Und denk an meine Alte. Ist nicht mehr viel los mit uns, hätte er sagen können. Deine Pläne sind uns ein bisschen zu anstrengend. anstrengend. So reden manchmal selbst junge Leute, ist mir zu anstrengend. Die meinen, ein Leben mit Gott sei zu anstrengend. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Ein Leben ohne Gott ist anstrengend. Das sage ich manchmal in der Evangelisation, ein Leben ohne Gott, das ist viel anstrengender. Denn das bedeutet doch, wer nicht mit Gott rechnet, wer meint also nur ein Zufall der Natur zu sein, der ist ja auf sich selber gestellt und auf sich selber angewiesen, auch für sich selber verantwortlich. Wer nichts weiter hat als dieses Leben, in dem wir uns bewegen, mit seinen engen Grenzen, der muss ja aus diesem Leben alles rausholen. Das heißt Genuss um jeden Preis, Erfolg um jeden Preis, Anerkennung um jeden Preis. Das ist anstrengend. Und letztendlich, weil wir das alles nicht erreichen werden, macht es uns unzufrieden, vielleicht sogar depressiv. Aber manch einer, jung oder alt, ist einfach zu träge, Christ zu sein. Beim Leben mit Gott musst du dich entscheiden. Willst du dem Ruf Gottes folgen oder soll dein Leben normal verlaufen? Nun, Abraham ist Gott gehorsam und so verläuft sein Nomadenleben alles andere als normal. In seiner Sippe vollzieht sich Gottes Plan mit den Menschen. Es ist ziemlich riskant, hier auf so eine Missionskonferenz zu kommen. Also ich bewundere ja Ihren Mut, weil das ist ja nicht irgendeine Unterhaltungsshow, die hier von der Bühne abgefackelt wird, sondern hier erwarten wir, dass Gott redet und dass Gott auch ruft und dass Gott herausfordert. Es ist schon ein wenig riskant gewesen, den Weg hier nach Brake zu wagen. Du wirst bei einer solchen Konferenz vor eine Entscheidung gestellt. Willst du auf den Ruf Gottes hören? Willst du ihm gehören, ihm gehorchen? Bist du bereit, Gott zu dienen? Willst du ihm dein Leben geben? Willst du dich führen lassen? Willst du dich segnen lassen? Oder willst du deinen Weg alleine bestimmen? Willst du bleiben, wie du bist? Willst du machen, was du willst? Nun, ein Leben mit Gott verläuft äußerlich nicht unbedingt gemütlich. Aber in dir drin gibt dir Gott seinen Frieden. Von den äußeren Bedingungen, wer heute Morgen bei der Gebetszeit dabei gewesen ist, drüben in der Kapelle, der hat von anderen Missionaren, neben denen, die wir gestern Abend und heute Morgen hier auf der Bühne gesehen haben, schon etwas mitbekommen von dem, was es bedeutet, sich auf Mission in einer völlig anderen Kultur unter Lebensumständen einzulassen, die ganz anders sind als unsere. Das bedeutet Verzicht. Das bedeutet in Kanada etwa Minusgrade bis minus 60 Grad, wo man die Kinder nicht mehr vor die Tür lassen kann. Und das ist rein äußerlich nicht immer so einfach. Aber in einem drin, wenn er weiß, das ist Gottes Weg mit mir, den er geht, da findet ein Mensch Frieden. In einem Gestapo-Knast 3 Monate vor Ende des Zweiten Weltkrieges schrieb Dietrich Bonhoeffer sein Silvestergedicht von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. Die äußeren Umstände im Gefängnis der geheimen Staatspolizei, die waren alles andere als gemütlich. Aber ein solches Lied unter solchen Umständen zu schreiben, heißt, dass ein Mensch, der weiß, dass er auf dem richtigen Weg mit seinem Schöpfer, mit Gott ist, einen tiefen inneren Frieden hat. Es war das letzte Gedicht, was Bonhoeffer schrieb, bevor ihn die Nazis gehängt haben. Willst du ein Held sein oder ein Pantoffelheld? Werd, wenn du ein junger Mensch bist, nicht in deinen jungen Jahren schon zum Spießer. Spießer sind Leute, die gegen jede Veränderung sind. Aber Gott bringt immer Veränderung. Gott ist immer für Überraschungen gut. Du solltest darauf vorbereitet sein, dass er Dinge für dich bereit hat, die du dir jetzt noch überhaupt nicht ausmalen kannst. Was sind die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? Das haben wir schon immer so gemacht. Wo Gott anfängt, da hört Gemütlichkeit auf. Da hört Gemütlichkeit auf. Nun, Abraham ist kein Pantoffel, sondern ein Glaubensheld, so wird er uns, wie du das vorgelesen hast, im Hebräerbrief Kapitel 11 vorgestellt. Er beweist Glauben, als er sein gemütliches Plätzchen hinter dem Ofen verlässt, um in dieses neue, unbekannte Land aufzubrechen, ohne den genauen Weg dahin zu kennen, ohne genau zu wissen, was ihn dort erwartet, ohne irgendeine sichtbare Garantie. Und selbst als er am Ziel ist in Kanaan, da sieht er nichts von dem, was Gott ihm in Aussicht gestellt hatte. Ganz im Gegenteil, dort in Sichem, da erscheint ihm Gott wieder und er sagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Nun, jeder normale Abraham hätte gefragt, welche Nachkommen bitte, ja? Also meine Schafe, die vermehren sich ganz enorm, aber meine Sarah, die kriegt keine Kinder. Also deine Nachkommen, Gott, da stimmt schon mal eines nicht. Und da ist noch ein zweiter Fehler in deiner Aussage. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Welches Land denn bitte? Ich bin ja Fremder hier, ich bin ja nur Gast. Zwei Fehler, Gott, hast du, also müsst ihr nochmal vielleicht neu formulieren. Deinen Nachkommen, dieses Land, das passt nicht, Gott. Und er bleibt tatsächlich sein restliches Leben lang Gast. Von der Erfüllung dessen, was Gott ihm zusagt, sieht er nur einen einzigen kleinen Jungen. Das ist Isaak und sonst nichts. Und bis das Isaak geboren wird, von dieser Stelle an, vergehen 25 Jahre. Nicht 25 Tage, da werden wir schon ein bisschen nervös, ne? 25 Wochen, auch keine 25 Monate, sondern 25 Jahre. Gott redet von den Nachkommen Abrahams, aber es passiert nichts. 25 Jahre lang, ein Vierteljahrhundert. Mir gefällt das auch nicht, aber manchmal brauchen wir im Dienst für Gott ein wenig Geduld. Wenn jemand ruhelos auf glühenden Kohlen sitzt, dann sind wir das. Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Und er hat die Kontrolle nicht verloren und er wird darauf achten, dass wenn er einen Auftrag gibt, dass er ihn auch bis zum Ende begleitet. Gott, der angefangen hat, wird es vollenden. So haben wir gerade in dem Lied gehört. Er ist treu. Gott ist treu. Selbst wenn es lange dauert. Einstein hat mal gesagt, Holzhacken ist deswegen so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. Das stimmt. Ja, da hast du so am Ende des Tages hast du da so einen Stapel Holz aufgesetzt, da kann man sagen, heute hast du was geschafft. Das ist im Dienst für Gott nicht immer so, in der Mission nicht immer so. Da lebst du den ganzen Tag und du hängst dich rein und du opferst dich auf für andere Menschen und du siehst eben nicht immer den Erfolg. Manchmal dauert es Jahrzehnte, bis dass man sieht, dass die Ersten offen werden für das Evangelium und die ersten Entscheidungen für Jesus treffen, fallen oder Missionare erleben zu Lebzeiten nie, dass ihre Arbeit Frucht gebracht hat. Als der Stammhalter nach 25 Jahren angekommen ist, dann nennen sie ihn Isaak und der Name bedeutet, er wird lachen. Stellt euch mal das Familienfoto vor. Es ist Abraham und Sarah und der Isaak, alle drei lachen und keiner hat eine Zahn im Mund. Aber dieses Gruppenbild, ist gleichzeitig ein Beweisfoto dafür, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gehen. Das ist der Beweis dafür, dass sich Geduld auszahlt und dass sich Glaube häufig in Geduld zeigt. Gottes Zusagen erfüllen sich. Und wenn du das nicht glauben kannst, dann sieh dir doch mal das kleine Land Israel an. Die Fläche kaum größer wie unser Hessen und trotzdem ständig in der Presse. Ich will segnen, die dich segnen, haben wir in Vers 3 gelesen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, so hatte Gott gesagt. Die Großmächte in biblischen Zeiten, in nachbiblischen Zeiten, die sich gegen dieses Volk gestellt haben, sie wurden verflucht. Ob es die Assyrer waren oder ob es die Babylonier waren, die Römer, das Dritte Reich, das ja nun noch auch in der Generation unserer Eltern oder Großeltern miterlebt worden ist. Alle ihre geschaffenen Welten fielen wie Kartenhäuser zusammen, aber Israel bleibt als Volk bestehen. Das, was hier schon vor vielen, vielen, vielen Jahrhunderten von Gott gesagt wurde, als es Israel noch gar nicht gab, als es Isaak noch gar nicht gab, da sagt Gott, der dich segnet, soll gesegnet werden. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das ist in der Geschichte eingetroffen. Wenn du nicht genau weißt, ob die Zusagen Gottes in Erfüllung gehen, schau dir die Juden an. Nun wissen konnte Abraham das alles noch nicht, als er da in Sichem unter der Steineiche steht. Aber was macht er? Er fragt nicht, sondern er vertraut. Er bohrt nicht weiter, sondern er baut einen Altar. Er protestiert nicht, sondern er preist Gott. Er weint nicht, sondern er wartet. Und er vertraut auf Gottes Verheißung, ich will dich segnen. Er vertraut auf den Befehl Gottes, geh, Abraham, geh. Und damit ist er für alle Zeiten zum Vater des Glaubens geworden. Nun, es ist nicht gesagt, dass Gott von euch, die ihr hier sitzt, das Gleiche verlangt wie von Abraham. Es ist nicht gesagt, dass ihr euch von euren Familien trennen müsst, um Gott nachzufolgen, obwohl es das natürlich auch gibt. Damit solltest du rechnen, wenn du dich auf das Unternehmen einlässt. Aber eure Berufung kann ja auch etwas mit eurem Beruf zu tun haben. Manche sind noch am Überlegen, was sie mal werden soll. Meine Nichte schwankte lange zwischen Sängerin und Unfallärztin. Manche von euch haben schon ein Berufsziel, andere von euch haben einen festen Beruf und gehen diesem Beruf schon seit Jahren nach. Nun aber, wenn du davon hörst, dass in der Mission nicht nur Prediger gesucht werden, sondern auch Leute, die sich sozial engagieren, wie zum Beispiel dieses Krankenhaus, wo AIDS-kranke Kinder behandelt werden, oder aber auch in ganz praktischen Berufen, wo Missionare eben auch technisch unterstützt werden sollen, dann sagt Gott vielleicht heute zu dir, du, ich brauche dich. Sogar einen, der schon Beruf hat, und er sagt, komm, sattel um. Du hast lange genug unterm Auto gelegen, dich mit Öl beschmiert, ich habe eine neue Aufgabe für dich. Da solltest du mit rechnen. Also selbst wenn du sagst, oh, schade, wenn ich noch in dem Alter wäre, ich würde auch glatt nochmal zur Bibelschule gehen. Das ist doch nicht vom Alter abhängig, jedenfalls nach meiner Überzeugung. Übrigens, für neue Aufgaben wurden später im Alten Testament Leute gesalbt. Auf das Öl müsstest du noch nicht mal verzichten. Nun, Gott hat nicht für jeden von uns den gleichen Auftrag, aber er hat für jeden von uns das gleiche Angebot. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das scheint mir die Kernaussage zu sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wodurch segnet Gott uns vor allem? Nun, durch Jesus. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns kam, der für uns starb. Die Gestalt des Segens ist zugleich die Gestalt seines Kreuzes, sind sozusagen die ausgestreckten Hände. So wurden die beiden Balken des Kreuzes oft gedeutet als von oben nach unten die Verbindung zwischen Himmel und Erde, wie wir es gestern schon gesehen haben, die Verbindung in Jesus Christus, die er hergestellt hat. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und der zweite Balken hinter den ausgebreiteten Armen des Gekreuzigten, das bedeutet das Angebot des Segens für alle Völker. Ich will dich segnen. Wir sind gesegnet in Christus. Wir sind reich beschenkt. Unsere Sünden sind vergeben. Wir sind frei. Unsere Hände sind frei. Wir sind in der Lage, Gott zu dienen. Und deswegen, ihr sollt zum Segen sein. Ich möchte dich in mein Unternehmen mit einbeziehen. Du sollst ein Segen sein, weil du beschenkt bist. Du musst es ja gar nicht aus dir heraus tun, sondern dieser Segen soll nur durch dich durchfließen und andere Menschen erreichen. So segnet dich Gott in Jesus. Willst du ein Segen sein für andere? Willst du Spuren hinterlassen, auch zu einem werden, der letztendlich zu einem Wegweiser zum Leben für andere, jüngere, nach dir kommende wird? Bei Gott ist keiner zu jung, bei Gott ist auch keiner zu alt. Abraham war 75, als er so richtig zu leben anfing. Und viele von euch haben Abraham gegenüber einen großen Vorteil. Du brauchst nicht erst zu warten, bis dass du 75 bist. Du kannst heute den Weg mit Gott gehen. Du musst dich nur entscheiden. Soll dein Leben bedeutungsvoll sein oder bequem? Willst du eine gute oder eine möglichst schmerzfreie Entscheidung treffen? Vielleicht fängst du klein an und entscheidest dich, zu dieser Infoveranstaltung zu gehen, wo du erst einmal ganz unverbindlich etwas über eine Ausbildung an dieser Bibelschule erfahren kannst. Eines jedenfalls steht fest, neue Erfahrungen kannst du nur machen, wenn du bereit bist, Vertrautes hinter dir zu lassen. Wir wollen aufstehen und beten.